Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Mit in der Leitung ist Helmut Dörrmann. Helmut, bist du zugeschaltet?
Ja, ich bin zugeschaltet. Hallo, guten Abend. Hallo, Tom.
Hallo Helmut, es freut mich sehr, dich hier als Studiogast per Telefon zugeschaltet zu haben. Wenn ich ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen kann, du kommst aus der christlichen Mystik. Du bist Vorstandsmitglied der Würzburger Schule für Kontemplation und du arbeitest auch mit in der Integralen Akademie. Und du bist insofern jemand, der christliche Kontemplation, also die christliche Mystik, mit einem sehr modernen, neuen philosophischen Ansatz von integraler Theorie miteinander verbindet und hier, ich würde sagen, Mystik in einen neuen Kontext stellt. Und das ist der Grund auch, warum wir dachten, dass ein Gespräch mit dir etwas ist, das wir wirklich haben wollen und haben müssen. Und ich würde gern als Anfang an dich die Frage stellen, was ist denn mit Mystik, mit Kontemplation eigentlich gemeint? Ist das etwas, was in der heutigen Zeit noch seinen Platz hat? Und wovon sprechen wir?
Also wenn wir von Kontemplation sprechen, dann ist das ein Begriff, den Willi Gefäger geprägt hat. Und der bezieht sich auf das Stammwort Kontemplare, was man so frei übersetzen könnte wie in den eigenen Tempel schauen. Und wenn man es jetzt so von der Praxis her sieht, dann ist es eben ein Übungsweg, wie es ihn auch im Zen gibt, wie es im tibetischen Buddhismus gibt, wie es in anderen Traditionen gibt. Und dieser Weg der Kontemplation ist eben besteht im Wesentlichen aus zwei Erfahrungswegen. Das eine ist eben Bewusstseinssammlung. Man zentriert sich also von seinem Bewusstsein her auf ein Wort zum Beispiel. Und das zweite ist eben Bewusstseinsentleerung, was im Zen dann auch mit Shikantaza oder eben Freiwerden von jeglichen Gedanken gemeint ist. So, das sind eigentlich diese beiden Übungswege, für die heutige Kontemplation auch steht.
Jetzt haben wir in unserer Einleitung ja ein Zitat verwendet, wo wir beide im Vorgespräch auch noch darüber gesprochen haben, ob das vielleicht doch auch ein zu heftiges Zitat ist. Und es hat auf jeden Fall seine eigene Stärke, aber ich denke, dass es auch in seiner eigenen Stärke und Provokation etwas vermittelt, was Mystik ausmacht. Und wenn ich es ganz kurz vorlesen kann, das ist ein Zitat von Angelus Silesius, also einem christlichen Mystiker, der vor einigen hundert Jahren schon gelebt hat, und man merkt es dem Text auch an. Und da steht: Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. Und in unserem Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, erstens, dass du auch gemeint hast, dass das etwas ist, wo du nicht sicher bist, ob man das so wirklich auch heute noch so sagen kann. Und zweitens, dass hier auch in diesem ewiglich verloren eine auch schwere Seite mit angesprochen wird, die, glaube ich, nicht die Seite ist, die das Spannende ist. Was ich das Spannende finde, ist, dass hier wirklich von etwas gesprochen wird, was von Geburt spricht. Und in christlicher Terminologie, Christus in einem geboren. Und das ist eben mehr als Achtsamkeitsübungen, das ist mehr als nur einfach eine innere Wachheit entwickeln. Da wird eine Dimension angesprochen, die existenzieller ist. Würdest du dem so zustimmen oder würdest du das anders bezeichnen?
Genau, dem würde ich schon so zustimmen. Also man kann es auch so ausdrücken, dass in einem Menschen das Göttliche, der göttliche Funke, wird manchmal gerne ja gesagt, oder jetzt in dem Fall eben das Christusbewusstsein, was man eben gleichsetzen könnte mit Buddha-Natur, aus einem anderen Kontext heraus gesehen, ist eben etwas, was im Menschen erwacht. Und wenn es im Menschen erwacht, dann will es ihn durchdringen, dann will es ihn verändern, und zwar radikal. So, wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen. Und dann braucht es vielleicht auch diese radikale Sichtweise, die er jetzt da benannt hat. Man würde es vielleicht heute nicht mehr so sagen, noch ewiglich verloren. Aber er meint eben, dass man eben, wenn das Göttliche nicht in einem erwacht, dass man eben der Welt vielleicht abheimfällt oder dass man einfach verloren ist in der Welt. So, aber das Wesentliche ist eben, dass das Göttliche in uns erwacht. Und das haben eben Mystiker eben in den letzten 2000 Jahren auch immer so auf den Punkt gebracht, dass es in uns erwachen will, um uns letztendlich zu verändern, zu verformen und ja, zu einem göttlichen Wesen zu machen, was eben nicht nur meditiert, praktiziert, sondern was eben auch als Mensch sich verändert. Und so habe ich den Text auch für mich verstanden.
Jetzt hatten es natürlich die Mystiker der vergangenen Jahrhunderte leichter. Sie hatten ein mythisches Gottesverständnis, das in ihrem Kontext einen absoluten Kontext gebildet hat. Und dieses Verständnis, dass dieser mythische Gott oder in diesem Fall der Sohn dieses mythischen Gottes in einem neu erwacht, macht in so einem traditionellen Weltbild Sinn und hat eine Kraft und eine Wucht, die zwar noch immer eine Attraktivität hat, jedenfalls empfinde ich noch immer die Attraktivität. Das Weltbild ist aber so nicht mehr ganz nachvollziehbar. Die Frage an dich, als modern, integral denkender Mensch, was soll man sich heute unter so einer radikalen Geburt von etwas oder Aufwachen von etwas, wie es mehr im buddhistischen Kontext verstanden wird, denn verstanden werden?
Ja, wie soll man es, wie soll es verstanden werden? Ist im Grunde genommen, wie er es auch gesagt hat, dass es eben letztendlich darauf ankommt, und da ist eben die Praxis der Kontemplation eben auch der Weg, dass das Göttliche in uns eben erwacht, und zwar wirklich im Erwachen eines etwas, was jenseits von Helmut, jenseits von Tom ist, ja, sondern etwas, was eben göttlichen Ursprungs ist. Ja. Und dass es eben in der Mystik eben auch darum geht, dass dieses etwas in uns erwacht, wie ich das eben schon sagte, uns auch ein Stück weit eben, ja, formt oder eben auch verändert. Und um auf dein Gottesbild zu kommen, jetzt in der heutigen Zeit wird man von außen, das erlebe ich jedenfalls sehr viel schnell, wenn man jetzt sagt, ich mache christliche Kontemplation oder ich bin ein Mystiker, dann wird man häufig sehr schnell in ein magisch-mythisches Etwas gepackt, was aber so nicht mehr stimmt. Und in diesem Spannungsbogen, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, als wir uns vorbereitet haben, halte ich mich auch auf. Und ich merke das schon sehr deutlich, dass es eben dieses Bild von magisch-mythischem Gott gibt. Und im Zen zum Beispiel ist das ja etwas anders, wenn man jetzt bei dem Vergleich zieht. Dort spricht man ja eine ähnliche Sprache, also wenn man Zen-Texte liest, so. Bloß, wenn man jetzt an Kirche denkt oder man denkt an die christliche Mystik, dann bringt man es schnell mit Kirche in Verbindung. Und dann hat die Mystik eigentlich einen schlechten, eine schlechte Färbung, obwohl es sie nicht verdient hat. So, und in diesem Spannungsfeld halte ich mich eben auf und sehe auch meine Aufgabe darin, eben die Mystik wieder ein Stück lebendiger zu machen und in dem Fall eben auch integraler werden zu lassen.
Nee, exakt. Und dieses Spannungsfeld finde ich das eigentlich Spannende. Und ich bin gespannt, wie du das siehst, weil ich erlebe dieses Spannungsfeld eigentlich als ein doppeltes Spannungsfeld. Nämlich einerseits, genauso wie du es charakterisiert hast, dass wenn man, und es ist eigentlich, es ist vielleicht noch verschärft, wenn man sagt, man ist ein christlicher Mystiker, da werden noch andere Tasten gedrückt in einem. Genau. Als wenn man sagt, dass man Zen meditiert.
Ja, genau.
Also es hat dann schon noch eine verschärfte Note. Aber in beiden kommt etwas mit, wo aufgeklärte, moderne, postmoderne Menschen, sei es die Nase rümpfen oder sei es nur mit der Stirne runzeln, weil hier einfach ein Schwall von vormodernen Denken mit angenommen wird, den man eigentlich gar nicht meint. Andererseits, und das ist dann die andere Seite, gibt es auch eine Form von gegenwärtiger Spiritualität, wo Spiritualität so, ich würde sagen, etwas verflacht, was nicht mehr ist als eine für sich wertvolle, aber halt nicht wirklich das ganze Spektrum ausreizende Achtsamkeitsübung oder Wachheitsübung. Und da ist etwas Radikales in der Mystik, was mehr ist als nur achtsam sein, nur bewusster sein. Genau das, was du vorher angesprochen hast, dass da wirklich etwas jenseits von Helmut, jenseits von Tom, real aufwacht, geboren wird. Und das, so würde ich zumindest sehen, ist in Mystik immer gemeint, egal ob sie traditionell ist, modern ist oder postmodern ist. Mystik hat diese radikale Seite, dass etwas ganz anderes zum Vorschein tritt.
Genau, das ist eben diese wirklich diese andere Wirklichkeit, so wie Willigis Jäger das gern bezeichnet, oder das Absolute. Gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten dafür, wenn es eben in uns erwacht, und dann hat es eben auch wirklich die Kraft, uns vollständig zu verändern. Und dann gibt es, so meiner Erfahrung nach, ich praktiziere jetzt 20 Jahre, 30 Jahre, gibt es auch kein Zurück mehr, weil es eben so kraftvoll ist und so sehr den Menschen verändern will, ohne dass ich das jetzt als Helmut immer gut finde, aber es hat eben die Kraft, sich wirklich, dass es mich vollständig bis in die Fußspitzen sozusagen, bis in die Haarspitzen eben verändern will. Und die Frage ist, gebe ich mich dieser Kraft jetzt hin oder bleibe ich eben in einer Flachheit vielleicht von Meditation, von Achtsamkeit, was ja auch seinen Sinn hat und was eine Qualität hat, aber die andere Frage ist, gebe ich mich jetzt wirklich dieser Kraft hin? Wilber spricht ja vom zweiten Gesicht Gottes, so von dieser Kraft, die einen wirklich dann letztendlich auch verändern will. Und bin ich bereit dazu? Bin ich bereit dazu oder gehe ich einen Schritt zurück? Und gehe ich einen Schritt zurück, dann wird diese Kraft, so erlebe ich das jedenfalls, so lange in mir wirken, bis ich bereit bin, dann wirklich auch wieder Schritte zu tun im Sinne von Ego-Zurücknahme, von Veränderung und auch von natürlich auch die Dinge in die Welt zu bringen. Davon haben alle Mystiker immer gesprochen. Ob das Teresa von Avila ist, die innere Burg, die hat das sehr gut beschrieben. Also, dass es ihr auch wichtig war, Mystik war immer etwas, was in die Welt gehört und nicht nur für mich ist und nicht nur eine Zustandserfahrung ist, sondern auch was einen auffordert. Und dafür steht vielleicht auch im positiven Sinne das Christentum. Ich bringe etwas in die Welt, ich bringe mich in die Welt, und zwar so, wie mich Gott geschaffen hat, oder so, wie ich als Helmut dann wirklich in der Welt wirken kann. Das ist, glaube ich, der Punkt, den du jetzt nochmal so etwas rausarbeiten wolltest, ja.
Ja, genau. Du hast hier auch ein Wort verwendet, von dem ich denke, dass es in dem Zusammenhang ein Schlüsselwort ist. Und das ist das Wort Hingabe. Weil eine Erfahrung, die ich oft mache, wenn ich mit Menschen über dieses Thema spreche, dass ich hier eine doppelte Nähe habe, die sich widerspricht. Ich habe einerseits eine Nähe mit Leuten, die sehr aufgeklärt, rational die Welt verstehen wollen und hier wirklich auch oft oder zumindest manchmal auch in einer integralen Sichtweise ein tieferes Verständnis entwickeln wollen, was Kultur ist und was Kultur sein kann und auch was der menschliche Geist ist und was der menschliche Geist sein kann. Und dann finde ich einfach zu diesem aufgeklärten Diskurs eine große Nähe. Aber dann spreche ich auch öfters mit Menschen, die kommen aus ganz traditionellen Zusammenhängen. Und das kann christlich sein, das kann buddhistisch sein, das kann hinduistisch sein. Und wenn ich mit diesen Menschen spreche, merke ich, auf dieser Ebene, auf dieser aufgeklärten Ebene, kann ich denen nicht wirklich begegnen. Aber gleichzeitig haben zumindest manche dieser Menschen eine Tiefe und eine Realisation von etwas, das mir bei den sogenannten aufgeklärten Menschen oft abgeht. Das heißt, da ist etwas, und wenn man es jetzt traditionell nennt, eine Nähe zu Gott, um es wirklich westlich zu bezeichnen, die tief berührt und die eine tiefe Anziehungskraft hat und die aber diesen Mangel an aufgeklärten Diskurs nicht aus dem Weg räumt. Das ist trotzdem der Fall. Und es ist dann immer sehr aufregend und auch herausfordernd, sich in diesem Terrain zu bewegen, wo ich beides wertschätze, diese Aufgeklärtheit und diese Tiefe, und wo die eigentliche Herausforderung, und da kommt dann meines Erachtens das Integral ins Spiel, und da möchte ich dich einfach auch bitten, mehr dazu zu sagen, wo die Herausforderung ist, wie kann das zusammengehen?
Das ist eine gute Frage. Wie kann das zusammengehen? Also ich, wenn ich jetzt von mir spreche, und das wäre mir jetzt in dem Fall bei euch am liebsten, dann merke ich einfach, dass es erstmal ein Spannungsfeld ist. Also man bewegt sich, oder ich bewege mich ja dann in der Tradition der christlichen Mystik, wo ein integrales Verständnis ja in dem Sinne noch gar nicht so vorhanden ist. Also ich beziehe mich auf etwas, auf einen Erfahrungsweg, die Kontemplation, was in unserem Sprachkontext Meditation ist, so, also ein Übungsweg, der wo es um formlose Meditation im Grunde genommen geht. Das meint einfach Kontemplation. Das ist so der Übungsweg. Und dann merke ich eben, dass Texte wie zum Beispiel von Angelus Silesius hier mich auf der einen Seite sehr berühren, aber die Frage ist dann, wie bringe ich es in die Welt und wie ist mein Verständnis von Welt? Und Angelus Silesius hat, wann hat er gelebt? 1624, so in dieser Zeit ist er eben geboren und hat das eben auf seine radikale Weise ausgedrückt. Und zum Beispiel hat er auch zu Luther damals gesagt, er wäre Luzifer. Statt himmlisches Licht würde er höllische Finsternis verbreiten. Das zeigt nochmal, wie radikal er damals war und auch, wo er bewusstseinsmäßig stand. Und in diesem Spannungsfeld hält man sich heute auch noch auf. Und dann fehlt eben, also, oder was will ich sagen, fehlt, aber dann ist es eine gute Ergänzung, meiner Meinung nach, wenn man eben einen integralen Ansatz hat, wo man einfach Landkarten hat, die Ken Wilber jetzt auch geschaffen hat, um eben die Welt noch einmal anders zu verstehen. Und mir fällt dann aktuell nochmal ein, jetzt die drei Gesichter Gottes, wo das ja nochmal sehr deutlich wird, dass eben dieses zweite Gesicht eben, und das ist auch meine Erfahrung, also einmal bei mir selber, dass es auch Zeiten gab, wo das wirklich auch ein Stück verloren gegangen ist, weil es eben magisch-mythisch besetzt war, so an die Vorstellung von Gott eben magisch-mythisch besetzt war. Und dann wieder zu einer Hingabe zu kommen von etwas, was ich nicht weiß und was irgendwie größer ist als ich, das ist schon nochmal eine Entwicklung, die ich selber durchmache, auch immer noch. Und wo ich auch von vielen weiß, die im Zen oder in anderen Richtungen praktizieren, dass ihnen das im Grunde genommen fehlt und wonach man sich, und da würde ich mal sagen, das Innerste in uns sehnt sich danach, diese Erfahrung wieder zuzulassen, woran sich eben hinzugeben an etwas Größeres. Und das würde ich nochmal so als diesen Spannungsbogen sehen, in dem sich auch andere eben aufhalten. Und ich habe schon mit vielen gesprochen, die jetzt sich auf das zweite Gesicht Gottes beziehen, hier auch in meiner Gruppe. Und es ist für viele eine Offenbarung, würde ich sagen, weil man auf einmal nochmal merkt, es fehlte mir etwas in meiner Spiritualität, oder so würde ich es jetzt mal sagen. Oder es ist eine Ergänzung, so kann ich es auch sagen. Ja. Etwas, was immer im Grunde genommen aber angelegt war, jetzt vielleicht auch ein Stück durch die westliche Tradition hier, in der wir leben, aber auch einfach als etwas, was meiner Meinung nach auch in uns ist und was sich eben auch hingeben will, um nochmal diesen Begriff zu benutzen, an etwas Größeres und darin dann auch eine Stärke zu finden. Es ist ja nicht nur so, dass ich mich hingebe, dem Hackeklotz hingebe, sondern es ist ja etwas Liebendes und ich werde geliebt, so wie ich bin. Und das ist das, wonach man sich, glaube ich, sehr sehnt.
Es ist,
kannst du was mit anfangen?
Absolut ja. Und ich glaube, dass da auch etwas Besonderes eben in der christlichen Mystik, wobei es eigentlich in der gesamten abendländischen Mystik ist, also in der jüdisch-christlichen, muslimischen Mystik, in der dieses zweite Gesicht Gottes, und das, falls Hörer jetzt nicht genau wissen, was mit dem zweiten Gesicht Gottes gemeint ist, Ken Wilber meint, die Du-Beziehung zum Absoluten ist, das erste Gesicht Gottes als die Ich-Beziehung, die dritte Person als die Es-Beziehung, also das Wahrnehmen des Absoluten im Es, im Prozess, in der Gesamtheit des Universums, in der Natur, in all diesen Varianten. Und die zweite Person, die du angesprochen hast, das ist eben diese Du-Beziehung. Und würde mich interessieren, ob du mir da zustimmst, weil ich glaube, dass die westliche Spiritualität der letzten 30 Jahre war ein großer Aufbruch der Wiederentdeckung der ersten Person Gottes mit vielen Menschen, die entweder nach Indien oder nach Japan sich orientiert haben und in Meditation diese Erfahrung von Nicht-Getrenntheit gemacht haben. Und das ist war ein unheimlicher Aufbruch, weil hier eine Lebendigkeit von Spiritualität wieder in unseren Kulturkreis gekommen ist, der eigentlich sich zumindest in den Hintergrund zurückgezogen hat, um es so zu formulieren. Und das ist wahrscheinlich eine wichtige Bewegung gewesen.
Ja, aber genau so ist es. Also das ist ja auch das, was in der christlichen Tradition ein Stück verloren gegangen ist, ja. Beziehungsweise wenn man jetzt Christentum als etwas sieht, was eher modern ausgerichtet ist, dann passte diese Innerlichkeit und diese Gotteserfahrung in mir, dann passte das nicht mehr so in die letzten 100 Jahre rein oder vielleicht auch davor. Und es hat dann Menschen gegeben wie Williges Jäger zum Beispiel an erster Stelle oder davor eben Dürkheim oder LaSalle, die sind eben nach Japan gegangen, eben auf der Suche nach einer, nennen wir es mal Innerlichkeit oder nach einer Gotteserfahrung oder nach einer Erfahrung des Absoluten. Und sie haben eben alle, die drei zum Beispiel, so im Wesentlichen Zen praktiziert über lange Jahre und haben eben diese Innerlichkeit eben wieder entdeckt für sich und haben dann eben, wie Williges zum Beispiel als Beispiel nochmal, der dann sagte, ja, es gibt es doch alles im Christentum schon. Es gibt einfach diese Erfahrungswege im Christentum. Sie sind nur nicht mehr bekannt, sie sind verschüttet und man hat eine andere Sprache benutzt. Und dann hat man eben die christliche Mystik neu belebt. Und da würde ich schon sagen, mit etwas Zen-Ansätzen oder mit einer Zen-Anschubskraft. So, man hat also Rituale ähnlich gemacht oder ähnlich praktiziert man es eigentlich wie im Zen. Und natürlich ist Zen nicht Kontemplation, aber da eben so viel verschüttet war hier in der christlichen Mystik, war es, glaube ich, ein guter Weg, das so zu machen, einfach zu wirklich durch oder Erleuchteten zu gehen und nach Japan zu gehen, in dem Fall eben. Und dort einfach diesen Erfahrungsweg nochmal zu studieren bzw. zu praktizieren. Und so ist dann die Kontemplation vor 30 Jahren hier in Deutschland auf jeden Fall wieder wirklich zum Leben erwacht. Und es gibt ja jetzt mittlerweile in vielen Städten gibt es Kontemplationsgruppen oder gibt es Gruppen, die sich auch an die Kirche wieder anlehnen. Und insofern war das schon eine sehr, sehr wichtige Entwicklung auch, diese Innerlichkeit oder diesen Gottesfunken, diesen Weg einfach dorthin wieder zu finden, weil der war, soweit ich mir bekannt ist, war der einfach verschüttet und ja, da steht man jetzt damit. Man hat also diesen Erfahrungsweg damit und die Kontemplation ist ein Schulungsweg wieder geworden und erstmal vielleicht bis dahin.
Die Wortwahl Anschubkraft ist, glaube ich, hier auch wirklich gut gewählt, weil ich die hatte es. Und Menschen wie Dürkheim und Williges Jäger haben hier etwas bei uns in Bewegung gebracht, das wahrscheinlich ohne diesen Bezugspunkt auf die lebendige Mystik des Ostens so nicht verwirklichbar gewesen wäre.
Ja.
Und gleichzeitig hat vor allem Williges Jäger, mehr noch als Graf Dürkheim, den Bogen wieder geschlossen zu den eigenen Wurzeln der eigenen Tradition, in der wirklich auch hervorgehoben hat, dass eben Menschen wie Meister Eckhart hier wirklich auch Beispiele sind, wo sich diese Form von Innerlichkeit auch bei uns bereits manifestiert hat, aber in der Kirchengeschichte verschüttet worden sind.
Ja.
Um zurückzukommen auf das zweite Gesicht Gottes, das du angesprochen hast, da ist natürlich ein Aspekt dabei, der in dieser Innerlichkeitsmystik, um es vielleicht mal so zu formulieren, nicht im Vordergrund steht und der etwas speziell Westliches ist und ich denke, der etwas im positiven Sinn speziell Westliches ist. Nämlich, dass ich in dieser Perspektive, wo ein Ich einem absoluten Du sich in Beziehung setzt, das, was du angesprochen hast, nämlich Hingabe, eine ganz andere Bedeutung bekommt, aber auch das Wort Demut eigentlich erst und nur in diesem Kontext wirklich Sinn macht. Weil, und das ist dann der dritte Aspekt, das Ich, das ich hier wahrnehme, ist ja mein relatives Ich, meine Individualität, die sich in Beziehung setzt zu was immer das ist, wie immer dieses Absolute verstanden wird. Und in dieser Kontemplation, zumindest würde ich das so sehen, wird beides simultan sichtbar. Die Natur des Absoluten und auch die Begrenztheit meiner Individualität. Das heißt, das, was oft als Ego bezeichnet wird, wird eigentlich nur in Abgrenzung dazu wirklich sichtbar. Und Demut, nämlich zu sehen, dass es etwas gibt, das höher ist als meine begrenzte Individualität, das einen höheren Wert hat, das absoluter ist, und dass ich mich dazu in Beziehung setzen kann, ist ein ungeheuer wichtiger Wert, der gerade auch in unserer postmodernen Kultur, wo das Wort Demut ja nicht unbedingt Hochkonjunktur hat, ein großer Wert ist.
Ja. Ich wollte vielleicht nochmal einen Bogen schlagen zu der traditionellen Form von Kontemplation. Ja. Also vielleicht können wir darüber nochmal ins Gespräch kommen. Denn die traditionelle Form bezieht sich eben, das ist eben Zen-ähnlich in der Regel eben auf diesen Praxisweg und es geht eben um diese Einheitserfahrung auch. Mhm. Und das erlebe ich schon jetzt auch meinetwegen in meiner Tradition und in der Würzburger Schule, das ist schon das Vorherrschende. Also wenn wir jetzt über dieses zweite Gesicht Gottes sprechen, über diese Hingabe, dann ist das sicherlich auch, gehört auch zu uns, aber so die an erster Stelle steht im Grunde genommen doch diese Erleuchtungserfahrung, mhm. um die es eigentlich geht. Und ich, das möchte ich nur nochmal betonen, so wie die Realitäten oder zumindest wie ich sie wahrnehme. Und das, was du ansprichst, das finde ich sehr wichtig, weil es eben dann auch mit dem Punkt, ich nenne das jetzt mal, Teresa von Avila hat es genannt, Menschwerdung. Also Menschwerdung in dem Sinne, dass ich eben ein Gotteswesen werde. Und um diese Menschwerdung, dass es auch geht. Und da, finde ich, kommt nochmal die integrale Spiritualität, so wie sie Wilber auch formuliert hat oder andere, auch Aurobindo auch, wird nochmal sehr deutlich, dass es eben neben diesem Seinsaspekt, um das Wort mal zu benutzen, geht es eben auch um diesen anderen Teil von Menschwerdung. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld steht eben auch die Kontemplation zur Zeit, ne, dass eben auf der einen Seite von der Tradition her, vom Zen her auch beeinflusst, eben diese Absolutheitserfahrung, dass es darum geht und das ist auch etwas, was Billiges ja auch sehr nach vorne bringt, obwohl er auch immer die anderen Dinge benannt hat. Aber so im Wesentlichen geht es ihm doch um die Einheitserfahrung. Mhm. Und ich meine eben, dass dieser zweite Aspekt, dieser Werden-Aspekt, dass es da eben, da gibt es einfach zu wenig Handwerkszeug dazu. Also zu wenig Handwerkzeug. Im Zen wird dann gesagt, ja, man steht dann auf dem Marktplatz von diesen berühmten Ochsenbildern, dann ist der Marktplatz des Lebens da, aber wie praktiziere ich das oder wie lebe ich in dieser Welt, in dieser relativen Welt? Mhm. Und das finde ich nochmal wichtig zu betonen, dass das eben auch etwas ist, was vielleicht auch Aufgabe der Mystik ist, eben das eben auch nochmal hervorzubringen beziehungsweise zu beleuchten. So, dass es eben nicht nur so um diese Einheitserfahrung geht, die sicherlich radikal ist, aber dass die andere Seite, diese Werdensaspekte, ja, wie lebe ich die denn?
Genau. Und auch wirklich wahrzunehmen, dass dieser Werdensaspekt etwas ist, das nicht zufällig erst mit Menschen, vor allem wie Aurobindo, Teilhard, wirklich ins Spirituelle mit reingebracht wird. Das heißt, das ist eine Werdensmystik, würde ich sagen,
ja,
die in der traditionellen Mystik so nicht wahrgenommen wurde. In einem ganz spannenden Gespräch, wo ich dabei sein konnte in Boulder, wo Ken Wilber mit Andrew Cohen über dieses Thema gesprochen hat, hat der Ken Wilber auf den Buddhismus bezogen, hier von drei Entwicklungsstufen der Mystik gesprochen. Und die ursprüngliche Mystik des Theravada-Buddhismus, wo einfach diese Erfahrung von Leere als die grundlegende mystische Erfahrung gemacht, ja, und beschrieben wurde. Und der zweite Schritt, der im Mahayana-Buddhismus vollzogen wurde, das ist die Einheit von Form und Leere.
Ja.
Leere ist Form, Form ist Leere. Und dann meinte im Ken in Bezug auf was jetzt gerade im Stehen ist, dass wir in den letzten Jahrhunderten erst entdeckt haben, dass die Form nicht statisch ist, die Form bewegt sich. Und er hat es dann zugespitzt auf die Formulierung, heute könnte oder müsste man sagen, Lehre ist Evolution, Evolution ist Lehre.
Sehr schön.
Und ich glaube, das ist das, was du angesprochen hast. Und dann stellt sich die Frage, wie leben wir diese Verbindung von beiden?
Ja, wie leben wir sie? Ich kann auch nur sagen, wie es nochmals auf mich selber, nicht zu theoretisch werden, sondern wie lebe ich sie? Ich versuche eben jetzt mit dem, was ich hier in meiner Meditationsgruppe hier mache, zum Beispiel versuchen wir eben da ich von der Praxis herkomme, eben die Kontemplation erstmal als Übungsweg, dass das eben an den Abenden praktiziert wird hier. Wir sitzen dreimal 20 Minuten und dazu gehören eben auch Teile der integralen Lebenspraxis, wie sie eben von Ken Wilber vorgeschlagen werden. So, wo diese einzelnen Bereiche, wo es um Schatten geht, ein Stück weit geht, wo es um Kommunikation geht, wo es um den Körper auch geht. Also, dass mir wichtig ist, dass man das eben gleichzeitig praktiziert. Das finde ich auch, dass eigentlich diesen ganz tollen Gedanken oder diese Idee von Wilber, dass man auf verschiedenen Ebenen praktiziert. Und das erstmal so vielleicht auf der Praxisebene, so, dass man also, wenn man eben praktizierender ist, dass man eben nicht nur auf die Kontemplation oder auf die Meditation oder die Einheitserfahrung aus ist, sondern dass man eben auch andere Dinge praktiziert, um sich eben auch einen Ausdruck zu geben. Also um sich körperlich einen Ausdruck zu geben, emotional einen Ausdruck zu geben. Und dass dieses Erwachen, was in uns dann, was ja geschieht, dass wir das einfach fördern, dass wir eben Möglichkeiten haben, um das Erwachen in uns ins Leben zu bringen. Und vielleicht dann erst einmal in der Praxis, dass man eben versucht, verschiedene Praktiken für sich zu begreifen, zu erforschen und dann eben auch umzusetzen. So in der Hoffnung, dass wenn ich mich mit meiner eigenen Emotionalität beschäftige und zum Beispiel eine Praxis wie Tonglen mache, die ja auch eine Hingabepraxis ist, die aus dem Tibetischen kommt, wo es eben auch darum geht, das Ego letztendlich zu transformieren. Und das ist jetzt das, wofür ich jetzt stehe, wo ich sage, wir brauchen eben neben der Kontemplation brauchen wir eben auch Praktiken, die uns helfen, im Alltag zurechtzukommen. Ich meine, wir sind ja alle schwer beladen, wir haben alle Probleme bei der Arbeit, in der Beziehung, im ganzen Umfeld und ich erlebe viele der Gruppe, die in meiner Gruppe sind oder auch Schüler, die eben in die Kontemplationsgruppe kommen und praktizieren, aber sie stehen unter Dampf, weil sie eben bestimmte Dinge in sich, weil die in der Meditation einfach hochkommen und angeschaut werden wollen. Wie geht man dann damit um? Und deswegen meine ich, dass wir da einfach mehr hinschauen sollten und eben auch etwas anbieten, um eben einen Ausdruck dafür zu finden und auch eine Möglichkeit zu finden, um eben mit Emotionen, zum Beispiel negativen Emotionen, umzugehen. Das zweite wäre jetzt, will ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen, wäre einfach nochmal der Hintergrund, auch einen integralen Hintergrund oder auch zu wissen, wie ist Kontemplation einfach eingebettet? So, wie kann ich das sehen? Ist es jetzt wirklich nur eine reine Achtsamkeitsübung? Und das ist häufig für Einsteiger, ist es so. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass es so ist. Und irgendwann ist es eben nicht mehr eine Achtsamkeitspraxis, sondern dann würde ich sagen, in einem wächst dieses, was wir eben besprochen haben, dieses Subtile in uns, dieses Licht in uns, dieses Göttliche in uns, will uns verformen, und ich stehe dann irgendwann an einer Stelle, oder Leute, die jetzt in der Gruppe sind, stehen dann an der Stelle, wo man sich fragt, ja, gehe ich jetzt weiter, praktiziere ich einfach so ab und zu für mich, oder entscheide ich mich wirklich für einen Weg, und der bedeutet dann eben auch wirklich Praxis, Hingabe, Austausch und mich wirklich voll und ganz auf diesen Weg einzulassen.
Exakt. Wenn du damit einverstanden bist, würde ich gerne jetzt die zweite halbe Stunde wieder dazu verwenden, hier auch unsere Zuhörer mit ins Gespräch mit reinzuholen.
Ja, gerne.
Und dazu sage ich einmal die Telefonnummer wieder durch, über die man uns hier im Studio erreichen kann. Die Telefonnummer ist für Deutschland 0234 54 3 98 10. Für Österreich 0126 505 40 und für die Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode für alle drei Länder gleich: 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste. 92 54 32. Sie können uns auch jetzt wieder über unsere gewohnte E-Mail-Adresse erreichen. Die E-Mail-Adresse, die uns hier im Studio erreicht, ist radio@enlightennext.org. Also diejenigen von euch und von Ihnen, die am Computer sitzen und keinen Zugang zum Telefon haben, per E-Mail radio@enlightennext.org. Jetzt hoffe ich, dass die Leitungen schon offen sind. Die Technik sagt mir noch, dass ich eine Durchsage vergessen habe, dass die Leitungen offen sind, aber mit Stern-6-Taste individuell die Telefone noch freigeschaltet werden müssen. Also wenn Sie sich einbringen wollen, Stern-Taste 6 schaltet das Telefon frei, Stern-Taste 6 nach dem Gespräch schaltet das Telefon auch wieder stumm, damit die Leitung möglichst neben Geräusch frei bleibt. Also mit Stern-6 können Sie sich hier mit einbringen. Und die Frage, haben wir schon den ersten oder die erste Zuhörerin hier mit in der Leitung? Wenn das im Augenblick noch nicht der Fall ist, dann möchte ich gern eine Frage hier vorlesen, die uns per E-Mail erreicht hat. Und die Frage, die hier der Hörer schreibt, ist: Es wäre also gar nicht mehr länger nötig, das Du länger zu personifizieren oder zu verpersönlichen. Der eigentliche Kern liege darin, in sich größtmögliches Potenzial an Hingabe und Entschiedenheit wachzurufen. Wenn das so ist, dann kann man sich Mystik wirklich in sich und für sich wünschen. Helmut, möchtest du darauf was sagen?
Ja, genau. Ich meine, man kann dieses Du ja nicht machen. Ne? Man kann Hingabe zu etwas entwickeln, von dem man spürt, dass es da ist. So, und man kann auch vielleicht Praktiken mit einbeziehen, um es eben zu fördern. So. Aber wenn ich in dieser Hingabe bin oder wenn sie in mir erwacht, die ich ja auch nicht machen kann, ne, sondern sie entsteht und ich kann mich dafür öffnen, dann entsteht einfach das zweite Gesicht, so entsteht das Göttliche eben als Du, als Gegenüber, als etwas Größeres. Dazu kommt ja, das haben wir noch gar nicht beleuchtet, dass es eben auch das Göttliche eben anderen Menschen, also zwischen dir und mir, zwischen mir und anderen eben auch eine Beziehung gibt, die davon gespeist werden kann. Also dem E-Mail-Schreiber kann ich insofern recht geben, ja.
Vielleicht noch eine zweite Frage, die hier per E-Mail reingekommen ist. Vielen Dank für diesen Ausblick zum Werdensaspekt der Gotteserfahrung. Und wie lebt man diese Mystik? Ist es das Ausüben einer Praxis? Sind es andere Werte, die man sucht? Oder noch radikaler? Fragt die Hörerin. Wie lebt man diese Werdensmystik?
Gute Frage, wie lebt man es? Das ist ja die eigentlich die alles entscheidende Frage, wie lebt man es? Und also das, den einen Aspekt habe ich ja eben beleuchtet. Man ist es sicherlich förderlich, wenn man praktiziert. Das sage ich jetzt als jemand, der auch aus der Richtung kommt, der einfach ein Praktizierender ist und auch eine große Sinnhaftigkeit drin sehe. So, und das ist einfach so die Voraussetzung, denke ich auch, dass diese Kräfte in uns eben auch wirklich weiter erwachen. Dieses Erwachen ist ja nicht etwas, was irgendwie statisch ist oder so, sondern in uns will dieses Göttliche erwachen und ich habe ihm Raum zu geben. Und Praxis ist einfach ein Teil. Und das andere ist aber dann auch, dieses Vertrauen zu entwickeln, sich wirklich dieser Gotteskraft dann hinzugeben. Und im Alltäglichen eben auch zu spüren, dass es da ist. So, ich muss es nochmals gesagt, ich muss es ja nicht machen, sondern diese göttliche Kraft, die ist da. Und wenn ich mich dafür öffne, dann merke ich auch einen Fluss, dann merke ich einen Fluss von mir zu dir jetzt, Tom, oder ich merke es auch andersrum. Mhm. Und ich merke, da ist etwas, das will mich verändern und ich habe gar nicht so viel zu tun, als vielleicht im Wesentlichen Ja zu sagen dazu und zu sagen, ich lasse mich verändern und ich gehe in meine Intuition, um Dinge eben auch zu erspüren, zu erfahren und eben auch im ganz Alltäglichen eben, wenn ich Probleme habe mit der Umwelt, mit anderen, eben auch wirklich innezuhalten und zu schauen, was will sich da, ich meine, dann sind wir wieder in dem Werden-Aspekt, was will sich zeigen, wie kann mir diese göttliche Energie dabei helfen? So, ne, wenn damit es eben in Fluss kommt und ich glaube, so aus meiner Erfahrung heraus geht es viel darum, auch es zuzulassen und sich auch zuzugestehen, dass es eben etwas gibt, was dem ich mich wirklich anvertrauen kann. Ich kann es nur noch mal so sagen, ich würde auch gerne deine Meinung noch mal hören, aber dem ich mich anvertrauen kann und dann im richtigen Moment oder in Schwierigkeiten dann auch diese Öffnung zuzulassen und zu sagen, gut, da ist etwas, das will mich verändern und ich weiß nicht genau, wohin es geht. Und dann kommen wir an diesen Aspekt, der häufig genannt wird, Nichtwissen, so im transpersonalen Bereich oder in anderen Bereichen wird das ja gerne mal benannt und den finde ich einen sehr guten Begriff, der nochmal deutlich macht, ich treffe dann manchmal Entscheidungen für mich und ich weiß nicht, wozu es gut ist und ich weiß nicht, wohin es mich führt. Ich weiß nur, dass ich eine Entscheidung treffe, die aus einer anderen Ebene kommt und zu sagen, ja, ich sage da Ja zu. Ich sage Ja zu, meinetwegen etwas zu lassen, wo ich merke, es tut mir nicht gut oder so. Also nehmen wir mal Thema Alkohol oder ein anderes Thema. Und so im ganz Alltäglichen eben zuzulassen, dass da etwas ist, was mich verändern will. Ich weiß nicht, ist das verständlich so? Ist
ne, sehr, sehr, sehr verständlich. Ja. Ich würde gerne bei zwei Aspekten hier einhaken. Nämlich, wie du angesprochen hast, dass in diesem Gespräch zum Beispiel etwas zwischen uns hin und her fließt und sich entwickelt.
Ja.
Und auch dieses Einlassen auf Veränderung.
Ja.
Ich glaube, das sind zwei wesentliche Aspekte, weil von meiner Wahrnehmung, und ich bin wirklich gespannt, was du dazu meinst, gibt es hier zwei verschiedene Formen von Praxis. Und zugespitzt formuliert, es gibt ja eine Form von Praxis am Meditationskissen und das ist eine Praxis jenseits von Zeit und Raum. Es ist eine Praxis von einfach loslassen. Und diese Praxis, und die erlebe ich in gleicher Form als Praxis wie die Praxis am Meditationskissen, zum Beispiel hier in einem Gespräch zu sein, ist ein sich einlassen auf den Werdensprozess vom Bewusstsein. Wo zum Beispiel in dem Austausch, den wir gerade haben, sich etwas entwickeln will und die Praxis darin besteht, diesem Entwicklungspotenzial wirklich Rechnung zu tragen, sich dem hinzugeben, gemeinsam dem hinzugeben, sodass gemeinsam in dem kreativen Prozess etwas Neues möglich wird, etwas Neues entsteht. Und was ich so spannend finde, diese Praxis, die kann nur aktiv gelebt werden. weil es eine kreative Praxis des gemeinsam Wohingehens ist. Und dieses gemeinsame Hingehen, wo, wie du auch richtig angeführt hast, ist immer auch ein Wohingehen, etwas, was ich noch nicht weiß. Weil es, und das ist ja Teil dessen, was kreativ bedeutet. Es ist ein Wohingehen in etwas Neues, in etwas, was noch nicht der Fall ist und erst im Gehen überhaupt herausgefunden werden kann. Und das erlebe ich eine intensive spirituelle Praxis, die für Gespräche wie diese im Kleinen zu treffen, aber letztendlich auch für uns als Gesellschaft zu treffen, weil das auch auf der Ebene wahrgenommen werden kann, dass da ein Entwicklungsimpuls da ist, der von uns, von unserem menschlichen Bewusstsein gehalten und getragen wird. Und die Frage ist, wie sehr stehe ich dem zur Verfügung?
Ja, genau. Genau. Wie sehr stehe ich dem zur Verfügung und wie erlebe ich ihn auch? Das ist ja die zweite Frage. Und da kommt dann auch Praxis auf dem Meditationskissen und diesen dieser Werdensaspekt kommt dann zusammen. Also yeah. Wenn ich jetzt auf dem Meditationskissen sitze und ich will eine Erfahrung, so ist es ja über Jahre häufig, wenn man praktiziert, dann stehe ich mir einfach im Weg, das weiß man ja auch. Und trotzdem, obwohl man es weiß, tut man es so. Ja. Und irgendwann kommt der Punkt vielleicht, wo ich aus lauter Frust dann und erschöpft bin von dieser Kraftanstrengung und es einfach sein lasse. So, und dann eröffnet sich ja ein ganz neuer Aspekt und ich erfahre, ich brauche mich ja gar nicht anzustrengen. Mhm. Und ich komme dann in diesen Flow oder ich komme in diese Energie rein. Und ich glaube, es verhält sich ähnlich, wenn wir jetzt miteinander sprechen. So, dann kann man natürlich eine Idee davon haben, wie das Gespräch aussehen kann. Und wir haben uns auch vorbereitet. Aber wenn wir dann miteinander sprechen, dann schließe ich mich ja an etwas Größeres an und ich verbinde mich mit dir. Und ich weiß gar nicht so recht, was jetzt wirklich entsteht. So.
Genau.
Und es entsteht aber etwas Neues. Und das hat einfach für mich zumindest dann eine andere Qualität. Oder es kann eine andere Qualität haben. Ich will es jetzt nicht gleich so hochhängen, aber es kann eben eine andere Qualität haben von einer Begegnung, die so, wenn ich jetzt in dem rationalen Bereich bleibe, so nicht stattfinden kann. Dann würden wir uns einfach schlichtweg über Konzepte oder über Ideen austauschen oder das, was uns beschäftigt. Oder ich könnte dir viel sagen über die Tradition der Mystik oder so, aber das ist ja nicht wirklich das, was interessant ist oder was irgendwie auch belebend ist oder das, wo es uns auch hinzieht. So, ich denke, da sind wir uns, da können wir uns gut begegnen. Jedenfalls habe ich den Eindruck jetzt so über das Gespräch per Telefon.
Nee, sehr. Und du sprichst den entscheidenden Punkt an. Weil wenn die Idee, die wir oder ich oder du zu diesem Gespräch hatten, dominiert gegenüber dem, was sich hier als Potenzial von Neuem zwischen uns ergibt, dann ist etwas nicht lebendig. Die Lebendigkeit entsteht eigentlich erst dann, indem wir wirklich auch den Mut haben, zu sehen, dass in der Begegnung etwas entsteht, was keiner von uns vorgedacht hat. Und in diesem kreativen Prozess entsteht eine Bewusstseinsbewegung, die nicht vordenkbar ist, die genau diese Hingabe braucht, von der du vorher gesprochen hast. Und es braucht auch einen Mut, weil man muss über das hinausgehen, was man sich vorher dazu gedacht hat.
Ja. Aber ist das dann doch integrale Mystik? Ich meine, das ist dann einfach etwas, wo man die Mystik braucht, sicherlich, oder du brauchst es, oder von deinem Kontext her gesehen, von deinem Hintergrund her, man hat eben einen Hintergrund dazu, aber wir lassen ihn ja los, so, ne? Ich meine, sonst könnten wir uns ja nicht begegnen, und trotzdem ist der Hintergrund ja wichtig, oder ich weiß nicht, wie das für dich ist, so, aber der Hintergrund ist ja schon, der hat mich von der Kultur her geprägt, der hat mich von der Praxis her geprägt, und ich gehe da sowohl mit in die Aktion, als dass ich ihn eben auch sein lassen kann. Und ich glaube, das ist nochmal dieser Punkt, wo Sein und Werden dann auch zusammenkommt und wo dann wirklich etwas entstehen kann, wo ich also nicht in dem verbleibe im Sinne von ich schwelge jetzt in etwas von Achtsamkeit, so, obwohl das natürlich auch seinen Wert hat, sondern indem ich in diesen beiden Bereichen mich eigentlich ähnliche Erfahrungen habe, kommen sie zusammen. Also das sage ich jetzt mal, auch nochmal deine Meinung dazu hören, so dass die Erfahrungen auf dem Kissen gar nicht mal so grundsätzlich anders sind, wie wenn ich jetzt mit dir spreche oder wenn ich jetzt hinterher in den Garten gehe oder so. ich habe diese gleiche Öffnung da und es bedingt sich einfach einander. Wenn ich die Praxis nicht hätte, meine Meinung, dann wäre der Zugang schwieriger. Also zu dieser Form von Energie, von Bewegung auch, wo ich dann sagen würde, ja, diese Energieform, die wir jetzt miteinander teilen, wenn man es mal so nennt, oder Liebe, könnte ich auch sagen, das ist dann etwas, wo Wilber dann sagt, das zweite Gesicht Gottes, also das ist dann die Begegnung zwischen Menschen, nicht zwischen dir als Tom und mir als Helmut, sondern etwas, was darüber hinausgeht, wo sich Menschen eben begegnen können, in einer offenen, nennen wir es mal integralen Form oder nennen wir es einfach in einer freien Form.
Ja. Das ist ein interessanter Punkt, weil ich sehe diese zwei Aspekte miteinander radikal verbunden, aber doch unterschiedlich.
Ja.
Weil in einem Gespräch wie diesem zum Beispiel, da ist ein Werdensimpuls, eine Gerichtetheit, ein sich wohin bewegen wollen oder ein sich bewegen wollen ins noch nicht, das am Meditationskissen außen vor bleibt.
Ja.
Am Meditationskissen, wenn ich wirklich einfach alles sein lasse, lasse ich auch das irgendwo hingehen sein.
Ja.
Aber gleichzeitig die zwei Aspekte, wenn diese Freiheit, die am Meditationskissen erfahrbar ist, nicht die Grundlage dieses Impulses ist, der in so einem Gespräch sich zeigt, dann ist der Impuls nur einer, der aus meiner eigenen Identifizierung kommt, wo mein Ego irgendwo hingehen möchte. Es braucht diese radikale Offenheit als Grundlage, dass dieser Bewegungsimpuls wirklich ein objektiv und freier sein kann. Insofern gehören diese zwei Dinge dazu, weil das, was an Dynamik, das, was an Kreativität, das, was an Möglichkeitshorizont in zwischenmenschlicher Beziehung möglich ist, das gehört ja nicht mir, sondern dem Prozess als Ganzes. Und mich da in dem Sinn draußen zu lassen, da braucht es eine unheimliche innere Achtsamkeit und auch eine seelische Stärke von Freiheit, nämlich die Freiheit von mir und dem Raum geben zu können.
Ja, genau. Und trotzdem hat ja die Praxis oder die zum Beispiel ein Thema wie Schattenarbeit, was Wilber ja, finde ich, zu Recht irgendwie hervorhebt, hat das ja seinen Wert. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst an der Stelle, aber ich denke, es hat seinen Wert, dass ich mich damit auseinandersetze, weil wenn ich es nicht tue, dann bleibe ich einfach an bestimmten Stellen stehen und ich bleibe vermutlich auch in der Praxis möglicherweise stehen, in der Praxis der Meditation, wenn ich nicht auf beiden Ebenen tätig bin. Und da würde mich interessieren, wie du das siehst, so den Wert von nehmen wir mal als Beispiel Schattenarbeit. Nee. Weil es ja ein sehr westliches, psychologisches und unserer Zeit gemäßes ist.
Aber meines Erachtens gar nicht sein muss. Also die Wurzeln kommen sehr stark aus diesem westlichen psychologischen. Ich denke, dass es das eigentlich auch noch übersteigt, weil diese Schattenarbeit, um den Begriff zu verwenden, die ist deshalb so wichtig, weil wenn dieser Entwicklungsimpuls wirklich das ist, was mein innerstes Anliegen ist, wenn das wirklich der Fall ist, wenn diese Hingabe wirklich der Fall ist, muss ich ja an allem interessiert sein, was dem im Weg steht. Und solange da etwas ist, was dem im Weg steht, in mir, muss ich bereit sein, es zu sehen, es wahrzunehmen.
Ja. Vielleicht nochmal ein Satz dazu, der mir einfällt. In der christlichen Tradition spricht man, in der christlichen Mystik spricht man gerne von aktiver und passiver Reinigung.
Aha.
Und aktive Reinigung ist eben das, was wir jetzt unter Schattenarbeit verstehen oder auch, dass ich einfach zum Psychologen gehe, wenn es zu arg ist, dass ich also nicht weiterkomme. Und passive Reinigung wird eben gesehen als das, wenn ich auf dem Kissen sitze und praktiziere und wenn dann, indem ich mich im Grunde genommen, wo wir den Punkt Hingabe erwähnt haben, indem ich mich hingabe, entsteht im Grunde genommen eine passive Reinigung. Mhm. So, da sind jedenfalls die Mystiker von ausgegangen, dass das so ist, dass diese passive Reinigung geschieht und die Erfahrung mache ich auch, dass es also beides wichtig ist, die aktive Reinigung und die passive Reinigung. Und zum Beispiel machen wir in der Gruppe hier dienstagsabends immer so ein Körpergebet und am Ende gibt es eine Niederwerfung. Mhm. So, und in dieser Niederwerfung kommt das nochmal zum Ausdruck. Ich werfe mich nieder und es ist im Grunde genommen, ich lasse etwas mit mir geschehen. Mhm. Zumindest kann dieser Impuls dann da sein. Und das gibt es ja in anderen Traditionen auch, im tibetischen Buddhismus. Da wird ja häufig erwartet, dass ein Schüler 10.000 Niederwerfungen macht. Und warum? Weil es eben darum geht, dass das Ego erstmal gereinigt wird. Dass das Ego gereinigt wird und dass eine Art passive Reinigung entsteht. Und die entsteht eben, indem ich praktiziere und letztendlich auch, indem ich mich hingebe. Und das vielleicht nochmal dazu, weil ich nochmal den Bogen schlagen wollte zur christlichen Mystik, dass das eben immer benannt worden ist, dass es diese passive Reinigung gibt. Passiv heißt dann nicht, dass ich jetzt nichts tue, so, sondern einfach auf das eingehen, was du gesagt hast. Da gibt es etwas, was in mir aufsteigt in der Meditation und ich merke, aha, da kommen wiederkehrende Muster oder Strukturen, die in meinem Bewusstsein, die immer wieder da sind und so. Und diese passive Reinigung bedeutet eben auch, ich lasse mich darauf ein. Nicht nur im Sinne von loslassen, so, naja, lassen wir es los und dann ist es weg, sondern im Sinne von auch, ich bin bereit, mich verändern zu wollen. Mhm. So, und dazu muss ich es nicht unbedingt vollständig immer durchdringen, so die passive Reinigung, so wird es eigentlich gesehen, sondern ich bringe die Bereitschaft, mich zu verändern. So, und
macht
vielleicht ohne es psychologisch zu durchdringen, vielleicht, wenn man das, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, so diese beiden Seiten zu beleuchten, aber ich denke, du verstehst, was ich meine.
Mhm. Nächstes Mal. Macht absolut Sinn. Ich will jetzt gern die Gelegenheit nochmal benutzen und zu schauen, ob wir auch einen Zuhörer jetzt per Telefon noch zuschalten können.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja.
Ja, ich würde gern was sagen. Ich habe vorher aus Versehen Raute und 6 gedrückt, deswegen passt dir das nicht, aber es ging einmal darum, wie wir sozusagen lernen, das, was wir in der Mystik oder in unserer Praxis erfahren, sozusagen auszudrücken. Und ich habe auch seit Anfang Februar so eine Meditationsgruppe gegründet und was ich sehr hilfreich finde und auch alle immer sehr, es ist immer sehr lebendig, dass wir zweimal 25 Minuten sitzen, zwischendurch gehen und dann am Ende nochmal eine gute halbe Stunde und meist wird es länger, uns austauschen. Also uns austauschen über das, was sozusagen durch die Meditation entsteht, was das in unserem persönlichen Leben macht mit jedem von uns. Und das ist immer sehr, sehr intensiv und sehr bereichernd für alle, weil wir voneinander lernen und weil wir das sozusagen immer auf dieses Absolute beziehen oder versuchen zu beziehen. Und das ist eine ganz tolle Arbeit. Also es ist wirklich, ich bin da immer wieder ganz begeistert, weil ich merke, das hat eine ganz andere Dynamik, als wenn wir nur sitzen würden und danach nach Hause gehen. Das wirkt zwar auch, und ich kenne das auch vom Zen, aber mir war das auch immer ein bisschen zu wenig. Und das finde ich eine ganz tolle Art, wie wir uns da austauschen können. Ich gebe natürlich immer ein bisschen Impulse rein, aber das fordert die anderen sozusagen auch heraus, da mitzuwirken, weil sie möchten ja auch was verändern. Und ich merke immer mehr, die Menschen, die dann kommen, um sowas zu machen, die spüren diesen Impuls ganz stark und möchten auch was verändern in ihrem Leben. Und durch diesen gegenseitigen Austausch wird das wie so verstärkt irgendwie.
Ja, genau, das ist wirklich ein guter Beitrag nochmal, weil es einfach nochmal deutlich macht, wie wichtig Austausch ist, so in vielen Gruppen, auch früher in meiner Gruppe war es so üblich, weil ich mich an die Tradition gehalten habe. Man saß in erster Linie und ansonsten wusste man manchmal nach Monaten gar nicht, wer ist der Nachbar eigentlich. Mhm. Und dieser Austausch, finde ich auch sehr wichtig. Muss man halt schauen, wie viel Raum man dem gibt. Aber dieses, was wir jetzt ja auch machen, zu zweit, zu dritt, sich darüber auszutauschen, ist einfach wichtig, auch um die Erfahrungen, wie du das gesagt hast, eben auch auszudrücken. So, ich habe ja häufig gar keine Worte dafür und ich bin mit mir alleine damit und wie drücke ich es aus? Wie spreche ich etwas aus, von dem ich manchmal gar nicht weiß, welche Vokabeln nehme ich dafür? Und deswegen, diesen Austausch finde ich total wertvoll, kann ich nur sagen. Ich kann auch nur mich freuen, dass es eben Gruppen zunehmend gibt, die das einfach mit einbeziehen. Also wir machen es hier in meiner Gruppe auch, dass es eben regelmäßig, ich habe mich da an den Dialog angelehnt von Bohm, und dass wir eben auch diesen Austausch miteinander machen, um eben diese, damit man die Gelegenheit hat, sich über diese spirituellen Themen auch auszudrücken und auch natürlich auch, um in Begegnung miteinander zu kommen und sich zu erfahren und sich zu erleben und damit auch ein Wir-Gefühl entsteht und nicht nur der Einzelne sitzt auf dem Kissen und geht dann nach Hause.
Exakt. Helmut, herzlichen Dank für diese Einblicke in deine kontemplative Praxis. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Stunde angelangt.
Ja.
Danke für dein Kommen. Ich glaube, das war wirklich ein Einblick, der wichtig ist und auch der zeigt, dass hier Dinge zusammenkommen, die historisch nicht immer zueinander gepasst haben, aber dass gerade aus dieser dynamischen Reibung etwas sehr Kreatives entstehen kann. Ich glaube, dass da auch die Mystik der Zukunft heraus sich gestalten wird. Und ich bin wirklich froh, dass es dann einfach Menschen gibt wie du, die sowas auch aktiv hier betreiben. Herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank fürs Kommen und herzlichen Dank auch allen Zuhörern, die sich hier schriftlich und mündlich eingebracht haben. Bis zur nächsten Woche.
Ja, gut. Auch vielen Dank an dich. Und ja, es war ein gutes Gespräch, denke ich so, von meiner Seite aus. Und ich habe nochmal gemerkt, dass Mystik eben auch durch das Gespräch jetzt durchaus auch Akzente setzen kann, vielleicht auch in was die Zukunft angeht und was Spiritualität angeht und was auch integrale Spiritualität angeht.
Sehr schön. Danke. Schönen Abend aus Frankfurt.
Ja, danke. Dir auch.